Go Special Talk. Heute das Nahost-Special aus Jerusalem. Der Go Special Talk. Heute aus dem Land, das seit rund 2 Wochen die Schlagzeilen beherrscht, nämlich aus Israel. Genauer aus Jerusalem. Mein Name ist Carsten Böhm. Ich bin Pfarrer in der evangelischen Andreasgemeinde Niederhöchstadt bei Frankfurt, leite Go Special und begrüße euch zu diesem tagesaktuellen und, wie ich finde, sehr wichtigen Go Special Talk. Momentan schaut die gesamte Welt gespannt auf den Nahen Osten, auf Israel, Palästina, den Gazastreifen und verfolgt beunruhigt die nächsten Aktionen und Operationen. Die Hamas griff aus dem Gazastreifen am 7. Oktober Israel an und tötete über 1400 Menschen, überwiegend Zivilisten. Dazu wurden über 200 Geiseln genommen und nach Gaza entführt. Im jahrzehntelangen Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern, vor allem aufgrund der Brutalität, eine Eskalation, sodass viele Experten diesen Angriff als eine Zeitenwende im Nahostkonflikt sehen. Wohin das noch führen wird, lässt sich nur erahnen. Aber die internationale Krisendiplomatie ist alarmiert und versucht, einen Flächenbrand mit Blick auf den gesamten Nahen Osten, das Westjordanland, die Hisbollah im Libanon, Syrien, Iran zu verhindern. Und wir sehen und erleben auch die Auswirkungen in unserem Land mit Demonstrationen, zum Teil auch gewalttätige Demonstrationen mit Straßenschlachten mit der Polizei. Vorwürfe, Relativierungen, Ängste. Auch persönlich bin ich betroffen. Mein 12-jähriger Sohn spielt im jüdischen Sportverein Maccabi Frankfurt Fußball. Bei Maccabi sind übrigens 80% nicht Juden, sondern Moslems, Christen, Hindus, Atheisten und was es sonst noch alles gibt und kommen aus rund 90 unterschiedlichen Nationen. Ein lebendiges Beispiel für gelingende Integration unterschiedlicher Menschen, Kulturen, Rassen und Religionen. Aber in der momentanen Situation traut sich mein Sohn aus Angst nicht mit der Maccabi-Sportjacke, auf der ein stilisierter Davidstern zu sehen ist, ins Training zu fahren. Ich teile seine Angst. Ich freue mich sehr, dass ein Kenner von Israel und Palästina, dessen Lebensmittelpunkt Jerusalem ist, heute zu Gast ist. Er ist ein guter Freund von mir und mittlerweile kein Unbekannter mehr, da er schon einige Podcasts mit mir gemacht hat. Ich freue mich, dass mein langjähriger Freund, der Benediktinerabt Nikodemus Schnabel, heute unser Gast ist. Er lebt seit 20 Jahren in Israel, kennt und erlebt die Spannung zwischen den Völkern und Religionen Tag für Tag. Und auch dieses Mal ist er wieder direkt aus Jerusalem zugeschaltet, wo er lebt und arbeitet. Und er spricht mit uns über den Konflikt zwischen Palästinensern und Israelis. Lieber Nikodemus, mittlerweile ist es unser 5. Podcast, aber diesmal leider nicht zu einem schönen Thema, sondern zum Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern. Schön, dass du dir in dieser hektischen, für dich und auch anstrengenden, schwierigen Zeit Zeit genommen hast. Deshalb gleich mal vorneweg die Frage, wie geht es dir?
Ja, danke. Mir geht's gut. Ich bin stabil. Mhm. Gleich vorweg die Frage, die ich am häufigsten gestellt bekomme, ob ich Angst habe. Nein, nicht eine Sekunde. Mich bestimmt momentan sehr die Sorge um die mir Anvertrauten. Mhm. Also sprich die Menschen, die mit mir unter einem Dach leben. Das sind in allererster Linie natürlich meine Mitbrüder, die anderen Mönche. Das sind aber unsere Studierenden auch des theologischen Studienjahres, die zum großen Teil hier geblieben sind, wofür ich auch dankbar bin. Und unsere Angestellten. Viele Angestellte haben sich entschieden, jetzt auch bei uns zu wohnen und mit uns zu leben.
Schön.
Das ist sozusagen die allererste engste Sorge. Die zweite Sorge ist natürlich aber auch damit verbunden. Übrigens, ich habe ja noch ein zweites Kloster am See Genezareth, Tapka, die natürlich durch die Nähe zum Libanon jetzt auch nicht komplett sorglos sind. Also da auch die Frage, ich werde jetzt auch am Ende der Woche nach Tapka fahren, um auch den Brüdern nahe zu sein, dort den Angestellten. Dann sag mal, die zweite Sorge, so als konzentrische Kreise, gilt einfach den Menschen, die uns im weiteren Sinne anvertraut sind. also sprich die katholische deutschsprachige Gemeinde. Wir haben ja viele Diplomaten, Journalisten, die ja auch hier im Land geblieben sind, weil sie jetzt wirklich zu tun haben, intensivst, die aber auch jetzt gerade eine seelsorgerliche Ansprache brauchen. Und dann sage ich mal als dritter Kreis natürlich alle Menschen hier im Land, egal Juden, Christen, Muslime, natürlich die Christen vielleicht nochmal ganz besonders, die jetzt einfach ja leiden unter der Situation.
Um mal gleich in medias res zu gehen, ich habe in der Anmoderation von Krieg gesprochen, so bezeichnen das hier viele Medien. Was ist das, was da jetzt im Nahen Osten passiert ist? Würdest du auch sagen, das ist Krieg oder eine nächste Gewalteskalation oder?
Also Krieg, ich sag mal, die beiden Seiten sind sich ja, glaube ich, in wenigem einig, aber beide neigen dazu, es Krieg zu nennen. Also das heißt, um einfach die Dramatik klar zu machen. Man könnte ich wieder sagen, es gab immer wieder diese Auseinandersetzungen, die Konflikte. Aber natürlich muss man sagen, was am 7. Oktober passiert ist. Also das war ein Tabubruch oder ein Zivilisationsbruch. Also ich sag mal, auch wenn man so ticken sollte, dass man den bewaffneten Widerstand in irgendeiner Weise nachvollziehbar hält, Klammer auf, ich gehöre nicht dazu, Klammer zu. Aber wenn man da so wäre, muss man trotzdem sagen, was am 7. Oktober passiert ist, nämlich Kinder zu ermorden, Frauen zu ermorden, Migranten, das ist etwas, was mir sehr nahe geht, zu ermorden, also wirklich unbeteiligte Festivalbesucher. Also wir reden ja nicht davon, dass die Hamas jetzt eine Siedlung überfallen hat und Siedler ermordet hat. Also wo man sagen muss, okay, ne, sondern nein, wirklich absolut unschuldige Zivilisten und das in brutalster Art und Weise. Das ist eine Dimension, die ist ein Tabubruch, das ist eine neue Dimension der Brutalität. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt auch Israel einfach zuhört und merkt, wie sie mobilisieren, wie sie jetzt wirklich Zehntausende von Reservisten zurückholen, aktivieren und so weiter, das ist jetzt mehr als nur ein Konflikt.
Was war denn dein erster Gedanke, als du von diesen Angriffen hörtest? Weil du lebst ja seit 20 Jahren in Jerusalem, hast schon manche Krise miterlebt, auch manchen Konflikt. Wir haben uns ja während der zweiten Intifada kennengelernt, die ja auch richtig heftig wurde mit Bombenanschlägen und. Und jetzt das. Dein erster Gedanke oder zweiter
Gedanke? Also mein erster Gedanke, ich muss ja erstmal was schildern. Am 7. Oktober war ich gar nicht zu Hause. Ich war in Rom. Und eigentlich war das sehr, sehr schön, dass ich in Rom war. Also war jetzt schon länger nicht mehr da. Habe es mittlerweile auch lieb gewonnen. Ich habe ja früher immer gesagt, es gibt Rom- und Jerusalem-Typen. Ich habe immer gesagt, man kann entweder oder. Mittlerweile sage ich, ich liebe Jerusalem. Das ist wirklich meine geliebte Stadt. Aber sage ich mal, ich habe auch Rom lieb gewonnen. Und ich war dort, weil unser Patriarch, also sprich der römisch-katholische Bischof von Zypern, Israel, Palästina, Jordanien, der hat halt eben den klangvollen Titel lateinischer Patriarch von Jerusalem, der wurde Kardinal. Okay. Das heißt, ist jetzt einer der Papstwähler. Und zu diesem großen Ereignis bin ich halt mit ihm nach Rom und viele andere Kirchenführer und leitende Kirchenverantwortliche, weil es natürlich das erste Mal überhaupt ist, dass ein Patriarch von Jerusalem Kardinal wird und einfach eine ganz, ganz große, hohe Wertschätzung für ihn und für die Kirche hier im Heiligen Land. Und ich war ja auch lange einer seiner Stellvertreter für die Migranten und Asylsuchende. Er hat mich zum Abt geweiht. Also ich habe da schon eine enge Beziehung und deswegen war ich mit ihm in Rom. Und dann bin ich ein bisschen länger geblieben, weil unser Forum Studienjahr, das ist der Alumni-Verein unseres theologischen Studienjahrs Jerusalem. Also wir als Domitio haben jetzt seit 50 Jahren ja ein Programm für evangelische, katholische Theologiestudierende, die gemeinsam ökumenisch bei uns studieren. Und wenn man eben dieses Programm durchlaufen hat, wird man halt ehemaliger und wird dann Mitglied im Forum Studienjahr. Die haben sich in Rom getroffen. Okay. Und da hat mich das erreicht. Also eigentlich war ich, kann man sagen, in einem ganz wunderbaren Atmosphäre. so Rom, jetzt mit den ehemaligen zusammen, das ist ja auch wieder immer so ein freudiges Wiedersehen. Und dann wirklich dieser Schock am Samstag in der Früh. Und das Schlimme war, ich war wirklich schon wach, weil ich hatte ein Interview live mit Bayern 2, wo ich eigentlich über ein ganz anderes Thema reden sollte, nämlich genau das Thema, wie ist das jetzt, Kardinal aus Jerusalem. Also, ja, also so eigentlich ein ganz nettes Interview. Da dachte ich mir, okay, jetzt gucke ich, dass ich früh genug wach bin, weil es war klar, so ein Primetime-Interview beim Radio sind die frühen Stunden ja wirklich die besten. Da dachte ich, okay, jetzt nicht so aus dem Bett fallen, sondern dass die Stimme schon ein bisschen wach ist und so.
Ja,
und dadurch war ich halt auch schon entsprechend wach. Und dann habe ich halt diese Nachrichten bekommen. Und dann war mein erstes, oh je, also wirklich dieses, also wie so im falschen Film, weil es hat sich ja wirklich nichts angekündigt in dieser Brutalität. Es war auch in dem Moment auch unklar, die gesamte Dimension. Es war mehr, die Hamas ist durchbrochen durch den Gazastreifen, ist eben in Israel unterwegs und man weiß aber nicht genau, wer, wie viel und was und so. Und es seien Gefangene gemacht und Tote. Es war eine ganz unklare Nachrichtenlage. Was war nur klar, es war heftig. Also erstmal dachte ich, oh je, schon wieder Leid, schon wieder Blutvergießen, schon wieder zerstörte Biografien. Und mein zweiter Gedanke war, ich will heim. Ich bin hier falsch. Also das war dann, ab dann konnte ich auch Rom nicht mehr genießen, wollte einfach nur heim und habe dann geguckt, wie ich irgendwie an Flüge komme. Und das hat sich enorm schwierig gestaltet. Ich habe übrigens das Interview gegeben.
Ja.
Natürlich waren die in dem Sinne auch so ein bisschen halb dankbar zu sagen, naja, sie sind eigentlich jetzt der optimale Interviewpartner. Und natürlich haben gesagt, sie verstehen, dass wir das Interview jetzt hier natürlich zum anderen Thema führen. Ja. Ich so, ja, ich bin aber in Rom, bitte kommunizieren Sie das auch, das ist jetzt auch. Aber es war natürlich dann auch, es war natürlich ganz hoch, also es war natürlich eine total komische Sache. Also quasi, das Interview hat dann stattgefunden, aber natürlich mit Themenwechsel. Also genau, und ich habe dann, um es kurz abzukürzen, wie gesagt, überhaupt keine Flüge bekommen. Viele Fluggesellschaften haben ja sofort alles gestrichen und gecancelt, darunter ja die ganze Lufthansa-Gruppe, also Lufthansa, Auer, Swiss, Brussels Airlines. Und das heißt, ich bin dann einfach, um nicht irgendwie noch länger irgendwie Flüge zu buchen, die dann dauernd gecancelt werden. Ich habe zum Teil 5 Flüge parallel gebucht, die wurden dann alle eine Stunde später gecancelt. Also ich meine, es hat jetzt nichts gekostet außer Zeit, weil es wurde sofort, dann dachte ich, okay, ich gebe einfach Tel Aviv auf, das bringt nichts, sondern ich fliege dorthin, wo ich auf dem Landweg weiterkomme und habe dann mit Royal Jordanien einen Flug nach Amman gebucht, nach Jordanien. Okay. Und das war am Dienstag. Nach dem Massaker der Hamas, nach diesem Angriff, und war da wirklich, das war schon so Heimkommen, weil ich war schon mal in der richtigen Diözese, weil Jordanien gehört auch zum italienischen Patriarchat, da sage ich, okay, ich bin schon mal kirchlich zu Hause. Und dann war tatsächlich noch die Herausforderung, am Mittwoch konnte ich dann erst überhaupt in die Landgrenze.
Weil, aber erzähl mal, du bist ja dann quasi gegen den Strom, alle wollten raus aus Israel. Und wahrscheinlich warst du, sonst ist es ja sehr belebt und beliebt auch dieser Weg von Jordanien rüber über die Allenby Bridge.
Ja, genau, es war ja hochskurril, also es war ja noch skurriler. Ja. Ich war an diesem Airport Hotel, also wer Amman, weiß nicht, also wer mal Amman fliegt, es gibt tatsächlich ein einziges Hotel, so ein Riesenhotel, nicht schön, aber funktional, Riesenkasten, direkt im Flughafen. Und das nächste Hotel ist erst Amman selbst, ist aber 25 Kilometer weg. Ich meine, da hat man jetzt auch keine Lust. Und dann war mir klar, Airport-Hotel komme ich unter. Und dieses Airport-Hotel war aber voll.
Voll.
Voll. Und am nächsten Tag beim Frühstück ist ein riesen Speisesaal. Sagt, nicht schön groß. Große Funktionen, weiß gar nicht, wie viele 100 Zimmer die haben. Und alles voll mit deutschen Reisegruppen, Pluralgruppen. Und dachte ich, wer wird überall Deutsch gesprochen? Und dann kam das dann raus, ja, das waren natürlich alles Gruppen, die gebucht haben, die dann zum Teil erst am Freitag ins Land, und die hatten die große Sache, wie kommen sie raus? Da war tatsächlich zu der Zeit so ein Königsweg, Tel Aviv Flughafen, alles unsicher, aber tatsächlich Amman geht ganz normal. Na gut, wie schaffen die Leute die Landgrenze nach Jordanien und fliegen halt dann von Jordanien aus? Und das war wirklich dann, also wirklich da zig deutsche Reisegruppen, mich nett unterhalten, die natürlich dann auch gesagt haben, ja, Domizo waren wir auch, Tapka waren wir auch. Und ja, ich sage, ja, ich gehe jetzt zurück. Und natürlich war ich dann der Einzige. Und natürlich haben mich da viele auch sehr mitleidig angeschaut, warum ich jetzt da eigentlich zurück will, wo so alle froh sind, dass sie raus sind. Hab dann aber eben erfahren, die klassische Allenby, die du erwähnst, das ist ja der Grenzübergang zwischen Jordanien und Israel, der ist zu, der ist geschlossen.
Ach so.
Das heißt dann, ja, da kam natürlich dann die nächste Herausforderung. Ich so, naja, Landweg, aber Landweg, nee. Also Israel hat einfach seine Grenzen dicht gemacht, hat gesagt, nee, Allenby ist zu. So, und dann, weil natürlich die Allenby auf der Höhe von Jericho ist, quasi Sicherheitsrisiko, Westbank, wie auch immer. Dann habe ich aber erfahren, es gibt ja noch die zwei kleinen Grenzübergänge, die eigentlich für Warentransporte vor allem sind. Das ist Om Sheikh Hussein bei Irbit, Bitche'an und ganz unten bei Aqaba. Da, gut, nach Aqaba ist totaler Quatsch. Was will ich da ganz unten? Dann habe ich gesagt, okay, ich nehme jetzt halt den Grenzübergang oben, Irbit, Bitche'an, muss halt mit dem Taxi 3 Stunden hinfahren, ganz nach Norden. Hab den genommen und da war natürlich tatsächlich diese große Skurrilität. Du kommst an diesem Grenzübergang an, ja, und ich war einfach der Einzige. Also ich habe auch dann Fotos mit meinen Brüdern gepostet. Ich bin dann da und dann war wirklich ein Schalter offen mit einem jordanischen Grenzbeamten. Also das war wirklich, also es hatte was Kafkaeskes.
Ja, das glaube ich, der Einzige, der von Ost nach West will, alle wollen raus.
Genau, dann habe ich dann gewartet in dieser Wartehalle für den Bus, der dich herüberbringt. Und eigentlich fährt der im 45-Minuten-Takt. Naja, super. Dann war dann einer, der hatte dann noch so einen Getränkekiosk. Der hatte gesagt, ja, sind Sie Journalist und so? Ich so, nee, ich bin halt Mönch. Willst du mal? Ja, da habe ich ihn unterhalten. Dann hat er halt einen Kaffee nach dem anderen getrunken, weil es fuhr einfach kein Bus. Die haben natürlich gesagt, für den einen Typen tun wir die Busse hin und her schicken. Aber während ich halt da war, habe ich halt gesehen, wie die anderen Busse scharenweise natürlich anders. Also es war so ein Gefühl wie auf der Autobahn, auf der Gegenfahrbahn ist Stau und ich bin so alleine. Das war das Gefühl. Also man hat gesehen, wie wirklich der sozusagen auf die andere Seite die Busse gerollt sind. Und ich war wirklich allein, bis dann tatsächlich noch jemand anders kam.
Okay.
Dann sind wir dann als Zweier-Reisegemeinschaft dann rüber, sind dann eingereist nach Israel, wo auch totales Unverständnis bei allem. Also ich wurde noch nie so wie eine Art Marsmensch behandelt. Immer die Frage, sind Sie Journalist? Ich so, nein, ich bin nicht. Aber und dann wieder, warum? Warum wollen Sie da jetzt rein? Und ich so, ja.
Alle verlassen das Epizentrum dann, und du fährst rein ins Auge.
Genau, richtig. Genau, und dann auf der anderen Seite war dann auch, also dann bin ich dann raus, bitte anstand dann ein Taxi. Dann haben wir zu zweit dieses Taxi genommen und sind dann im Bus von Betsche an nach Jerusalem eingestiegen. Und das war auch eine skurrile Busfahrt, weil die gesamte Busfahrt bestand aus dem Busfahrer und uns beiden. Also quasi der Kollege, mit dem ich jetzt eigentlich auch in Kontakt bin, das war auch hochinteressant, da auch genau netter, der übrigens interessanterweise ein Jude war, mit internationaler Staatsbürgerschaft, der aber sein Haus in Jerusalem hat und der einfach jetzt einfach nur nach Hause wollte und tatsächlich dann auch gesagt hat, okay, ich habe da mein Haus in Jerusalem, fühle mich sicherer als jetzt irgendwo quasi in Jordanien gestrandet zu sein. Und der wollte einfach auch heim, schon älterer Herr, also angenehmer Gesprächspartner, war auch interessant.
Gut, weil, und du wolltest ja auch nach Hause, das hat euch ja dann verbindet.
Genau,
das hat uns verbunden nach Hause.
Und das hat uns auch wirklich, ich glaube, also das hat uns auch zusammengeschweißt, diese gemeinsame Erfahrung. Und weil für ihn war es auch das erste Mal, dass er die ganze lange Zeit mit einem Mönch und Abt geredet hat. Und für mich war es tatsächlich auch jetzt mal, ja, auch so eine Zeit, wirklich jemand, so ein Jude, der jetzt überhaupt nicht religionsinteressiert ist, so ein säkularer, aber auch eine gestandene Persönlichkeit. Also ich fand genau, das war so gesehen auch nochmal so ein Geschenk. Also ich sag mal, ich war für den Tag irgendwo auch dankbar. Aber wir zwei haben immer wieder betont, also wie skurril das eigentlich alles ist. Also genau, also weil, ja.
Und wie ist jetzt die Lage in Jerusalem zurzeit?
Du, die Lage ist ähnlich wie als ich angekommen bin. Das ist genau dieses, was ich schildere. Jerusalem ist ausgestorben. Also ähnlich wie ich jetzt von diesem Grenzübergang von dem Bus erzähle. Du, ich habe jetzt paar Mal bewusst Spaziergänge gemacht durch die Neustadt, durch die Altstadt, durch die verschiedenen Viertel. Und ich habe mehr Katzen getroffen als Menschen. Und das ist wirklich so, die Atmosphäre. Ich habe jetzt auch mit ein paar meinen Freunden telefoniert, noch geschrieben. Und das ist das Gefühl, was ich habe. Es gibt ein Misstrauen. Erstmal sind natürlich die Geschäfte zu, auch zum Teil. Also klar, ein paar Geschäfte sind offen, Lebensmittel hin und her, aber sag mal, alles, was diesen Tourismus ausmacht, die haben zu. Klar. Ja. Und natürlich die heiligen Stätten sind offen, die Grabeskirche ist offen, das schon. Natürlich, die ganzen Pilger sind ja weg. Es gibt überhaupt keinen Tourismus, der sonst die Stadt ja verstopft quasi. Mhm. Wirklich, weil da Menschenmassen sich durch diese Altstadt bewegen. Und jetzt ist halt dieses Misstrauen. Und das ist wirklich, sag ich mal, diese bittere Frucht des Krieges. Nennen wir es ruhig mal jetzt Krieg.
Mhm.
Dass einfach, egal ob Jude, Christ, Muslim, egal ob Israeli oder Palästinenser oder Ausländer, man sich nicht vor die Tür traut, weil man dem anderen nicht über den Weg traut.
Mhm.
Und wir haben zum Beispiel, das ist auch hochskurril, wir haben jetzt auch eine Gruppe, ja, so jüdischer Obdachloser, muss man sagen, die jetzt bei uns in der Nachbarschaft um nie zu zelten. Und dann dachte ich, ich kann die schwer einordnen, haben zwar Kippa auf, sehen aus wie Siedler, sind aber überhaupt nicht aggressiv. Mhm. Haben dann aber immer da irgendwie gegrillt und irgendwie so. Und dann bin ich dann hin, dann haben die mich aber nicht angespuckt, dumm angemacht, was, sage ich mal, leider ja die Realität ist bei wirklichen Siedlern, die wirklich Christenhasser sind. Da dachte ich, okay, dann, was ist für eine Gruppe? Ich kann die schwer einordnen. Und dann habe ich dann konnten viele von denen aber wirklich nur Russisch oder Hebräisch, also Englisch überhaupt nicht, konnte ich nur rudimentär verständigen. Und dann habe ich die Polizei gesagt, Leute, was ist denn das in unserer Nachbarschaft? Eine ganze Gruppe, die da zeltet und mit Matratzen da so liegt und so. Und dann sagt er, nee, also alles okay, die sind unbewaffnet und das sind wirklich Leute, die haben einfach Angst. Die sind jetzt wirklich so, also auch quasi Obdachlose mehr oder weniger, die jetzt einfach geflüchtet sind sozusagen bei uns so in die Nachbarschaft, den Garten. Einfach weg von Behausung, weg von Menschen, weil eigentlich jeder sieht sich jetzt als potenzielles Opfer. Also quasi die jüdischen Obdachlosen denken, jetzt kommen die Palästinenser und bringen mich nachts im Schlaf um, wenn ich irgendwo übernachte. Und sagen wir mal, die palästinensischen Obdachlosen denken, jetzt kommen die Juden, bringen mich nachts im Schlaf um. Also es gibt wirklich, sage ich mal, bis hin auf die Menschen, die auf der Straße leben, drückt diese Angst jetzt durch, die Angst vor dem anderen. Und das finde ich
zusammen,
ist eine ganz,
sagen,
ganz bittere Frucht.
Ja. Und zusammen wahrscheinlich, weil sie sagen, in der Gruppe sind wir geschützter, als wenn ich alleine irgendwo. Boah, das ist ja heftig.
Genau, und das kenne ich nicht, weil du sagst, das ist neu. Hm. Weil sonst würde man sagen, so die Obdachlosen kommen, ich habe schon alles gesehen. Ne? Also komm,
ja, klar.
Ich habe hier quasi meine klassische Bank, auf der schlafe ich immer oder hier so. Nee, und jetzt auf einmal wirklich dieses, ja, also das ist dieses Neu. Also man merkt einfach, viele Menschen haben Angst gerade, die aber irrational ist. Also, weil es passiert gerade auch nichts in Jerusalem. Also es ist wirklich, das muss man auch sagen, es ist eine unglaublich sichere Stadt. Hier passiert gerade seit Tagen nichts.
Kein Raketenalarm?
Weil das Raketenalarm, der letzte war vor über einer Woche am 16. Oktober.
Okay.
Das war der letzte Mal, dass Raketenalarm gab.
Okay. Und was macht ihr Mönche? Habt ihr trotzdem euren Alltag oder ist es auch eine neue Situation jetzt, wie das Leben Obdachlose
in
unmittelbarer Nähe?
Weil
oder?
Darüber reflektieren wir sehr stark. Und das war natürlich, seit ich auch hier bin, die große Frage, was ist jetzt unsere Aufgabe?
Ja.
Und natürlich, wo wir merken, irgend so ein Aktionismus bringt jetzt gar nichts. Natürlich am liebsten würde man sagen, okay, wo kann man spenden? Wo können wir helfen? Aber das ist jetzt nicht dran. Das ist gar nicht, sondern die Frage war, okay, was ist unsere ureigene Aufgabe? Und unsere Entscheidung ist sehr bewusst, wir sind auf, unsere Kirche ist auf, unsere Cafeteria ist auf, unser Laden ist auf.
Mhm.
Das heißt, unsere Angestellten machen ganz normal weiter. Ökonomisch gesehen ist es ein Irrsinn. Also ich verbrenne gerade Geld, weil ich bezahle Leute dafür, die dann stehen, so gut wie keiner kommt. Aber eben das so gut wie keiner, ich werde so sagen, es ist nicht, dass keiner käme. Und eben, wir haben ja auch einen Wächter, der ja auch bewacht die Kirche, aber die Kirche ist auf und wir haben die ganz normalen Gebetszeiten laufen.
Mhm.
Also das heißt, wir beten und Treue sind da. So, und was jetzt passiert? Natürlich haben wir nicht mehr diesen Massentourismus, den wir bis vor kurzem noch hatten. Das bedeutet, an guten Tagen haben wir an beiden klösterlichen Orten 5.000 Besucher, die da kommen können.
Mhm.
Jetzt haben wir ungefähr 10. Aber wir haben diese 10.
Ja.
Und das ist jetzt das Spannende, was wir erleben. Dass fast zu jeder Gebetszeit dann doch irgendwie Leute kommen. Man sieht dann irgendwie Priester, die hier in der Stadt leben, als Studierende, einheimische Christen, die kommen immer wieder, und das freut mich, Juden auch mit Kippa, die einfach sitzen in der Kirche. Und ich habe sie auch gefragt, die sagen, es tut einfach gut, hier die Stille. Und auch unser Raum, der wirklich, unsere Kirche ist ja wirklich sehr massiv stabil gebaut, die einfach auch sagen, ja, es schenkt mir Geborgenheit. Diplomaten, die kommen, Journalisten, die kommen. Wir haben ja ganz viele Journalisten, die berichten, die natürlich auch jetzt in die Cafeteria gehen. Und da ist immer auch ein Mönch. Mhm. Das heißt, letztendlich machen wir ganz klassisch Seelsorge. Nicht aggressiv aufdrängend, sondern wer kommt. Mhm. Und wem es gut tut, sich in die Kirche zu setzen, durchzuschnaufen, herzlich willkommen. Okay. Wer in die Cafeteria will, in Kaffee und Kuchen und was ich, ein Mönch, der ihm zuhört, herzlich willkommen. Wer in den Laden will, da einfach schnacken mit unseren Leuten, die im Laden stehen, vielleicht auch was kaufen, wie auch immer, auch da herzlich willkommen. Das heißt, wir versuchen beide Orte, Tabgha und Jerusalem, eben jetzt aufzuhalten und eine Willkommenskultur zu praktizieren, die eben inklusive ist. Da, wo wir eben nicht sagen, zeig mal, bist du Jude, Christ, Muslim? Bist du Israeli? Bist du Palästinenser? Bist du Ausländer? Zeig mal dein Visum. Ist das schon abgelaufen? Ja oder nein? Sondern dass wir wirklich sagen, wir sind wirklich da. Wir haben auch schon immer wieder Gestrandete untergebracht. Wir hatten jetzt einen Einzelpilger aus Litauen, dem wir gesagt haben, gut, der, das sind ja auch so Schicksale, ne? Der, so ein Backpacker, der sagte, ach, ich mache jetzt mal auf eigene Faust Heiliges Land, ist am 4. Oktober gekommen, auf einmal kommt die Situation, wo er gesagt hat, naja, sein Hostel hat ihn mehr oder weniger rausgeschmissen, weil der einzige Gast ist, sagt er, ja, komm, wenn es dir gut tut, wohn halt mit uns, ja. Oder wir hatten jetzt auch einen deutschen Franziskaner aus der Grabeskirche, der einfach eine Woche frei hat, haben wir gesagt, du, wenn es dir gut tut, komm zu uns, leb mit uns. Also das ist sowieso auch jetzt, ich habe einen Diplomaten jetzt auch, wie gesagt, du, wenn es dir gut tut, auch Journalisten, ich sage, komm, kommt einfach unsere Gemeinde, wenn es euch gut tut, kommt zu uns, lass mal fünf gerade sein, ihr kriegt ein Zimmer bei uns, ihr könnt mit uns essen, ist aber, wenn es euch gut tut, kommt. Und dies, wenn es euch gut tut, kommt, haben wir ganz extrem verwirklicht in Tabgha. Du kennst es ja, so unser zweites Kloster am See Genezareth, wo wir ja die Arbeit haben mit behinderten Menschen, jüdische, christliche, muslimische. Und dort haben wir eine große Behindertengruppe, jüdische Behinderte aus Beersheba, aus dem Süden.
Okay.
Und da ist es so, da ist ja wirklich ganz viel Luftalarm gewesen.
Ja, ja.
Dann haben die Menschen gesagt, boah, bei dem Luftalarm, wir haben hochimmobile Leute, die sitzen alle im Rollstuhl. Das heißt, die kriegen wir gar nicht so schnell in die Luftschutzbunker. Und die andauernd nur den Bunkern zu haben, ist ja auch nicht gut. Mhm. Und die haben wir wirklich bis auf Weiteres bei uns. Die sind jetzt schon bald 3 Wochen bei uns, wo wir gesagt haben, bleibt bei uns hier in Tabgha. Ihr könnt bleiben, wenn es euch gut tut. Wir sind für euch da. Genau. Und das ist auch eine ganz konkrete Form, wo wir sagen, von Gastfreundschaft, wenn wir so konkret helfen können, tun wir das. Und vielleicht der dritte Punkt, dann mache ich mit dieser langen Antwort auf deine kurze Frage Schluss. Wir haben am 17. April, das war uns auch nochmal ein Anliegen, hat der Patriarch die gesamte Christenheit hier im Heiligen Land gesagt, wir machen einen Tag des Gebetes und des Fastens. Und dort haben wir wirklich mit unseren Studierenden 24 Stunden gebetet. Wir haben gesagt, Kirche unterm Kreuz, haben unterm Kreuz ausgehalten, haben erst eine stille Zeit gehabt, haben dann die normalen Gebetszeiten und alle 150 Psalmen gebetet.
Und das war jetzt, gell, letzte Woche?
Das war jetzt, genau, letzte Woche Dienstag. Die Studierenden haben auch mitgemacht, es wurde auch manches live gestreamt. Es wurde tatsächlich auch journalistisch sehr stark aufgegriffen, weil viele auch gesagt haben, Medien, USA und andere sagen endlich mal so eine Hoffnungszeichen, wo wir gesagt haben, ja, die Psalmen bringen alle Emotionen. Angst, Wut, Trauer, Hoffnung, alles vor Gott. Und bevor wir anfangen zu stammeln und irgendwelche Gebete zu formulieren, nehmen wir diesen alten Gebetsschatz, den alle Christen haben im Heiligen Land, egal welcher Konfession, den die Juden haben, der ihnen den Tag begleitet. Und wenn man schaut, wenn die Muslime die Koran rezitieren, das klingt wie Psalmenrezitation sehr, sehr verwandt und ist eine ähnliche Haltung. Also eigentlich das Wort Gottes durch einen beten lassen, die ganzen Emotionen zulassen, vors Kreuz tragen und haben das dann eben nach 23 Stunden ein einstündiges Taizé-Gebet münden lassen, wo auch ganz viele Christen, es war wirklich voll, die Kirche war voll, aus der Stadt kam und eben auch einige Juden. Das fand ich auch berührend. Die haben irgendwie mitbekommen, alle Christen Jerusalems beten. Was ist denn da los? Dann haben ein paar Journalisten gesagt, die dann auch ein paar Fotos gemacht haben, du, ja, wir gehen jetzt zu Domizio, da ist jetzt um 23 Uhr noch was, oh, dürfen wir mit? Und dann standen die vor der Tür und dann hatte ich auch so ein paar wirklich gläubige, kippa-tragende Juden, ja, dürfen wir auch kommen? Ich so, Leute, wir beten, wenn es euch nichts stört, wir gucken aufs Kreuz, ja, und sind dann ganz brav die Stunde ausgehalten, haben da mit. Und das, denke ich mir, das war auch so ein Moment, wo ich sage, auch das ist Jerusalem und das ist Religion. Wenn wir immer jetzt schauen auf das Schreckliche, auch in diesem Ganzen, was gerade furchtbar ist, gibt es wunderbare Momente, auch wunderbare Momente der Menschlichkeit und der Hoffnung, wo ich sage, ich habe Hoffnung für diese Stadt, für dieses Land, weil es hier ganz viele wunderbare Menschen gibt.
Du hast erzählt von den Menschen, die er aus Beersheba, aus dem Süden, nach Tapka geholt hat, um ihnen eben dieses Leid zu ersparen. Kennst du auch Menschen, andere, die direkt vom Angriff betroffen waren oder sogar getötet wurden oder auch von der israelischen Gegenreaktion?
Ja, da muss ich sagen, da ist dieser Krieg sehr, sehr nah mir und ist sehr persönlich und geht mir sehr unter die Haut. Und zwar, ich könnte jetzt sagen, natürlich, ich kenne auch indirekt natürlich, wenn ich dann höre, ja, natürlich die Verwandtschaft vom Hausmeister, von der Schmidt-Schule. Und natürlich, wir hatten ein Kunstprojekt gehabt mit israelisch-palästinensischen Künstlern, wo die Kuratorin, ihre beste Freundin, deren bester Freund ist nach Gaza verschleppt worden. Natürlich, über die Ebene habe ich sehr, sehr viele, weil quasi es gibt keinen Israeli, der nicht jemanden kennt, der getötet oder gekidnappt wurde. Und es gibt keinen Palästinenser, der nicht jemanden kennt, der getötet wurde. Also das ist diese grundsätzliche Situation, in der wir sind. Das muss man sich sehr, sehr klar machen.
Es das gibt ist hier aber auch
auf beiden auch Seiten.
Israelische, palästinensische Freunde und jeder kennt einen, der mittelbar betroffen ist. Ja.
Exakt, also, genau. Sondern bei mir gibt es nochmal eine sehr besondere Verbindung.
Ja.
Unmittelbar. Und das sind die Christen. Und da kann ich dir sagen, und das geht mir gerade wirklich unter die Haut, weil jetzt reden wir wirklich über Menschen, die mir nahe sind und nicht über Nummern oder auch nicht über fünf Ecken. Ich kenne da jemand, der einen kennt, sondern wirklich. Ich war ja, bevor ich Abt wurde und zum Abt geweiht wurde, Pfingsten, einer der Stellvertreter unseres Patriarchen, genannter Patriarchalvikar, und zwar für alle Migranten und Asylsuchenden des Lateinischen Patriarchats. Also, weil die Katholiken hier im Heiligen Land haben ja sozusagen verschiedene Gesichter und verschiedene kulturelle Hintergründe. Wir haben natürlich einerseits die große Mehrzahl der arabisch sprechenden palästinensischen Katholiken. Dann gibt es die sehr kleine Gruppe der hebräisch sprechenden Katholiken, ist in der Regel Ehepartner von Juden. Und dann gibt es diese riesige Gruppe, die also fast bald die erste Gruppe überholt zahlenmäßig mit 100.000, sind die internationalen Christen, nämlich die Migranten und Asylsuchenden.
Ach, die vielen Philippinos auch.
Philippinen, Inder, genau. Sri Lankesen, Chinesen, genau, Vietnamesen, Afrikaner, Lateinamerikaner, genau. Und die arbeiten in drei Feldern, Landwirtschaft, Bau und Pflege.
Aha.
So. Und bei dem Massaker der Hamas am 7. Oktober sind eben auch Katholikinnen umgekommen, nämlich drei Philippinas, die, also quasi drei meiner Gläubigen, für die ich bis vor kurzem noch zuständig war, nämlich ja Altenpflegerinnen, die ältere Menschen betreut haben. Und bei einer gibt es tatsächlich sogar wirklich sehr, sehr klar, sie hätte locker fliehen können, hat aber sozusagen, ist vorgezogen, ja, an der Seite ihrer alten Dame zu bleiben und ist halt mit ihr hingerichtet worden. Wir wissen auch, dass einige von denen mit verschleppt wurden nach Gaza. Das heißt, wir haben auch gekidnappte Migranten im Gazastreifen. Und wir haben natürlich noch mehr Tote, 20, die auf dem Feld gearbeitet haben, um den Gaza herum. Das waren aber Thais, also aus Thailand, Buddhisten. Aber das heißt auch das...
Oder per Rakete?
Durch die Hamas. Also durch diesen 7. Oktober. Ja. Durch den 7. Oktober. Ja. Das heißt, dann, wo man natürlich dann auch nochmal sieht, um das sehr klar zu machen, die Hamas hat es eben nicht gezielt auf Juden abgesehen, sondern wirklich, weil ich meine, ja, so wirklich, genau, also ich will doch jetzt gar nicht schönreden, sondern aber wirklich, was quasi da in den Weg kam. Ne? Genau. Also das heißt, so gesehen, das war der erste Schock. Es gibt eben auch katholische, christliche Opfer auf der Seite ermordet durch die Hamas. Und Menschen, gerade ein Gesicht von einer, kommt mir sehr bekannt vor. Also natürlich, ich kann die jetzt nicht so, aber wo ich schon sage, okay, die eine...
Bist du mal begegnet, hast du mal...
Genau, kommt das Gesicht mir vertraut vor. So, jetzt auf der anderen Seite. Ich war, das weißt du ja, auch schon ein paar Mal in Gaza.
Ja.
Da ganz gezielt bei den Christen. Ich kenne die Pfarrei zur Heiligen Familie, die katholische Pfarrei, römisch-katholische. Ich kenne die Porphyrius-Kathedrale der griechisch-orthodoxen mit dem Erzbischof Alexios. Ich kenne auch die Baptisten dort, die Anglikaner. So, und eben in der Porphyrius-Kathedrale auf dem Grundstück, im Pfarrzentrum, haben sich, ähnlich wie bei den Katholiken, haben sich Hunderte in Sicherheit gebracht.
Ja.
Und dort ist ja, wie gesagt, jetzt kann man spekulieren, war es ein Luftschlag der Israelis, war es eine fehlgeleitete Rakete der Hamas. Wie gesagt, das ist auch nicht mein Spezialgebiet. Ich sehe einfach nur das Ergebnis. Wir haben 18 christliche Tote auf dem Gelände der Porphyrius-Fahrzentrum. Und das sind Menschen, die sind so wenige, wo ich die Namen gesehen habe, dachte ich, okay, die kenne ich wirklich. Und als ich die Bilder von der Beerdigung gesehen habe, dann ging es mir wirklich unter die Haut, weil dachte ich, yo, das Bischof Alexios kenne ich, das der griechisch-orthodoxe Pfarrer kenne ich, das der Kaplan der Katholiken kenne ich, dort sind die Verbo-Incarnato-Schwestern kenne ich, dort den einen Ministranten kenne ich. Also das sind wirklich, wo ich dachte, ja, das sind Menschen, denen habe ich schon die Hand geschüttelt, mit denen habe ich schon Kaffee getrunken, da war ich da. Und wo ich dachte, okay, jetzt sind wirklich Biografien zerstört worden. Auf der einen Seite eben die Migranten, diese unglaublich hochvulnerable Gruppe. Und auf der anderen Seite wirklich die Christen in Gaza, die mir immer schon gesagt haben, wir leben unter dieser doppelten Besatzung. Einerseits diese Abriegelung von außen, von Israel und Ägypten, und andererseits eben die Hamas, die natürlich jetzt nicht christenfreundlich ist, eine islamistische Terrororganisation, die gesagt haben, ja, wir flüchten uns eigentlich sowieso in diese innere Emigration auf dem Kirchengrundstück. Deswegen, Kirche waren immer auch ein Ort der Freiheit. Also sozusagen diese Kirchencompounds. Jetzt ist wirklich, deswegen, die werden auch nicht fliehen. Die Christen werden nicht fliehen in den Süden. Den Süden, Rafah ist Jad, Islamia und sonst was. Deswegen, also was die Israelis davor haben, Gaza, Stadt räumen, nein. Also das kann ich jetzt schon sagen. Die Christen sagen, lieber sterben wir in der Kirche, als in den Süden zu fliehen, wo die Islamisten sind.
Genau.
Nein, wir bleiben in der Kirche. Und das ist natürlich nochmal was sehr Traumatisches, wenn der Schutzort wirklich da getroffen wurde. Und da waren noch wirklich dramatische Videos, die ich gesehen habe, auch von dem einen, den ich wirklich auch mich nach sehr gut an das Gespräch mit ihm erinnere, der versagt, ich bin Christ hier, warum bombardiert ihr mich? Ich bin Christ in Gaza. Was habe ich euch getan, Welt? Ja.
Ich habe noch mal ein paar politische Fragen, aber dazu kommen wir bestimmt, was auch die Christen in dem Land noch leisten können. Wie konnte es überhaupt so weit kommen? Also der israelische Geheimdienst gilt als der beste oder einer der besten der Welt, und da ist sich ja die Berichterstattung einig, Israel wurde total überrascht. Viele Soldaten im Westjordanland, viele über den Feiertag daheim, keine Anzeichen dafür, und dann wirklich so eine Offensive über Wasser, Land und Luft. Liegt es an der innenpolitischen Situation Israels? Oder?
Okay, ich meine, da sprichst du natürlich, da bin ich jetzt kein Experte. Ich versuche, aber gut, weil du es bist, antworte ich mal auf die Frage, weil letztendlich ist es so, diesen Interviews gehe ich aus dem Weg, weil ich bin Mönch und möchte jetzt nicht irgendwie mich zu Sachen äußern, wo ich keine Expertise habe.
Aber deine persönliche Meinung kannst du ja sagen.
Ja, die beiden Militärattachés da,
ja.
Also quasi die höchsten Vertreter der Bundeswehr, Diplomaten hier, also in Tel Aviv gibt es ja einen großen Verteidigungsattaché-Stab auch. Und die haben natürlich auch sozusagen das gesagt, was sie sagen können. Natürlich haben wir die Frage auch gestellt. Und da war einfach ein Punkt, den man, glaube ich, benennen muss. Oder mehrere Punkte. Der eine Punkt ist, und tatsächlich, das wird in Israel auch sehr handfest diskutiert, die Regierung, die zur Zeit des 7. Oktober an der Macht war hier in Israel, hat Israel nicht gut getan. Und das ist jetzt ein Euphemismus. Wir haben natürlich eine Regierung, die zu großen Teilen rechtsradikal war, mit wirklich hochproblematischen Regierungsmitgliedern. Ich erinnere mich nur an Itamar Ben-Gvir, den Minister für nationale Sicherheit, der selbst nie bei der Armee war, der nicht eingezogen wurde, weil er Mitglied einer terroristischen, wohlgemerkt jüdisch-terroristischen Vereinigung war, also ein bekennender Kahanist, also wirklich jemand, den Amos Oz ihn und viele andere jüdische Neonazis genannt hat. Das heißt also wirklich eine hochproblematische Regierungsbeteiligung von Rechtsradikalen. Und die haben, und das ist erstmal ein Faktum, 2 Bataillone, was eine Menge Holz ist allerdings, komplett abgezogen von Gaza, um ihre Siedlerkollegen in der Westbank zu schützen. Und das ist einfach ein Faktum, wo natürlich diese Fragen kommen auch. Und viele sind auch stinksauer und sagen, ja, diese Leute, ne, die nie in der Armee waren, überhaupt keine Ahnung auf Sicherheit, eine Klappe, riesengroß, voller Rassismus, voller Christenhass, Islamhass, die haben wir wirklich gezündelt verbal und haben wir wirklich, also übelst, also ich meine, genau. Und die dann einfach gesagt haben, na ja, schützen wir unsere Siedlerkollegen in der Westbank und ziehen vom Gazastreifen die Soldaten ab. Das heißt, der Gazastreifen war nicht so bewacht, wie es hätte sein müssen. Und das ist eine politische Entscheidung der Regierung, die am 7. Oktober an der Macht war. Und das wird in Israel schon massiv diskutiert. Also Netanjahu und seine Regierung sind eigentlich politisch verbrannt. Also die Umfragen sagen das auch. Also es gibt ja sogar auch viele Videos. Das Netz ist voll davon, wo Militärangehörige zu Angehörigen gehen, die Menschen verloren haben oder gekidnappt sind und ihr Beileid aussprechen wollen. Die Menschen sagen hier, sie können bitte Netanjahu sagen, er hat hier Hausverbot und soll nie kommen. Oder wir haben auch mehrere Minister, die ja kommen wollen, wo wirklich ja auch Kibbutzim denen den Zutritt verweigern, weil sie sagen, haut ab. Ne?
Okay.
Also es gibt einen großen Unmut der Israelis gegen diese Regierung. Wir haben mittlerweile ja eine Notstandsregierung. Jetzt ist Benny Gantz dabei, wo ich tatsächlich auch froh drum bin, weil jetzt sind wirklich nicht diese Menschen allein verantwortlich, sondern jetzt gibt es durchaus auch rationale Kräfte in Israel. Und das zeigt für mich auch schon, dass zum Beispiel die Bodenoffensive bis jetzt noch nicht stattgefunden hat, dass jetzt tatsächlich wieder rationale, echte Profis am Werk sind, Militärs und nicht irgendwelche Rechtsradikalen. Also das ist tatsächlich ein Faktum. Und das andere Faktum ist, wie gesagt, also ich zitiere jetzt hier aber auch nur die Einschätzung von Leuten, die wirklich Ahnung haben, die habe ich nicht, sondern wirklich von deutschen Militärexperten. Die andere ist natürlich ein Problem aller Hightech-Staaten. Man hat, glaube ich, zu sehr der Technik vertraut. Man hat natürlich den Gazastreifen total überwacht mit allen möglichen, weiß ich nicht, Kameras und hier und da und so. Nur Überwachung ist das eine, Verteidigung das andere. Auch die hochkomplexeste, weiß ich, Infrarotkamera,
kann umgangen,
verteidigt halt nicht die Grenze, sondern überwacht sie. Und da sozusagen dieser Denkfehler, Überwachung ist nicht gleich Verteidigung.
Befürchtest du eine Ausweitung, also auch deine persönliche Meinung, kein Politik-Podcast, des Konfliktes? Also man hört ja, sieht, dass jetzt die Hisbollah auch schon Raketen schießt.
Nein, Nord, also da
was
kann
mit
ich...
Mit Iran, mit Syrien.
Also da bin ich tatsächlich, da bin ich vielleicht auch wirklich eine Minderstimme. Bin ich ein hoffnungsfroher Mensch. Ich merke auch bei diesen ganzen Leuten, die immer raunen, was jetzt hier Dritter Weltkrieg und Flächenbrand und was nicht alles. Da wird, denke ich mal, Leute, ja, also... Was soll dieses lustvolle sich ergehen an Krisenszenarien? Sondern ich gucke auch wirklich, also ich halte mich eher fest an diesen Lichtzeichen. Ich meine, ich habe dir ja auch jetzt im ersten Teil des Podcasts ja auch viel Schönes auch erzählt. Also wenn so Menschen kommen, daran halte ich mich fest. Und ich merke schon, und das beruhigt mich, die Töne werden immer besonders rationaler. Es gibt natürlich diese verbalen Entgleisungen derer, die dehumanisieren. Das nimmt aber ab, wo ich sage, gut, Ich vertraue darauf, wenn jetzt Israel rational besonnen handelt und sich nicht treiben lässt von ihren Rechtsradikalen, sondern jetzt wirklich, ja, also gestandene, echte Politiker in der Verantwortung sind, dass Israel wirklich besonnen handelt, das ist das eine. Hm. Auf der anderen Seite bin ich auch überzeugt, bei allem brutalen Potenzial, der auch eine Hisbollah hat, ich sehe momentan nicht, ich versuche mich auch mal reinzuversetzen, was die Agenda von gewissen Akteuren, was hätte jetzt die Hisbollah davon, jetzt hier volle Kanne mitzumischen? Dann wäre der Libanon irgendwann zerstört, weil es klar, die USA, Israel haben sehr klar gemacht, sie verstehen dann keinen Spaß, wenn eine rote Linie überschritten ist, dann mhm. ist Beirut platt. Und da muss man sagen, der Libanon ist so gebeutelt. Ich verstehe auch das Agieren der Hisbollah, dass sie natürlich sagen, klar, sie zeigen natürlich eine gewisse Sympathie mit der ganzen Sache. Also sie zündeln halt, aber ich glaube, sie wollen keinen Flächenbrand.
Okay.
Und ich habe auch das Gefühl, der Iran hat ja eh schon gewonnen. Ich glaube, der lehnt sich jetzt zurück und freut sich jetzt über das. Ich glaube, wenn er aktiv eingreifen würde, wüsste er auch, gäbe es einen dritten Weltkrieg. Hm. Das sehe ich nicht, dass er, warum? Klar, es gibt sie, aber ich halte immer noch auch diese hochproblematischen Regime für irgendwo auch noch rational agieren, wo ich sage, nee. Und die Hamas betont ja sogar, sie hat es geschafft, dass es niemand gemerkt hat, weil sie ihre Alliierten nicht informiert hat. Okay. Deswegen konnte es genau. Und es gibt ja schon Interviews mit ein paar von diesen Hamas-Typen. Da empfehle ich eins, das Geniale, mit einer ägyptischen Journalistin.
Ja, das habe ich gesehen.
Genau, die ja dann sagt, sie sitzen hier schön klimatisiert und wollen sich mal schon. Genau, und da ist dieser Hamas-Sprecher doch relativ klar, indem er auch seine Enttäuschung formuliert, dass er sich da halt auch mehr erwartet von quasi den Alliierten und da sich jetzt schon auch so ein bisschen alleingelassen fühlt, was ich persönlich ein gutes Zeichen halte, weil ich glaube, dann, genau, also und genau, meine Hoffnung ist, dass die Sache eher klein bleibt, aber natürlich die Frage stellt sich, wie geht man um mit der Hamas? Und letztendlich sind wir bei den ganz, ganz, ganz großen Fragen des Nahostkonflikts. Den können wir nicht ausweichen. Die werden sich bald wieder in aller Dringlichkeit ganz grundsätzlich stellen.
Ich habe noch mal eine Frage. Du bist ja auch im Westjordanland unterwegs. Bethlehem, für die, die es nicht wissen, Beit Jala ist ja unmittelbar in Nähe Jerusalems, aber auf Gebiet Westjordanlands. Wie schätzt du da die Lage ein oder auch mit den arabischen Israelis im Kernland?
Exakt, aber das sagst du, weil das ist ja genau das, wo diese ganzen Unheilspropheten jetzt pessimistisch sagen, oh, jetzt haben wir einen Mehrfrontenkrieg. Mhm. Genau, weil irgendwie die Hisbollah wird uns angreifen, der Iran wird uns angreifen, die arabischen Israelis werden sich gegen uns stellen, die Westbank wird rumoren, weiß ich, Jordanien wird außer Rand und Band. Da ist ja, natürlich gab es Demonstrationen hier und da, natürlich gab es. Aber wenn man sieht, zum Beispiel auch die Offen, das muss man auch noch klar machen. Und das finde ich jetzt auch, sage ich mal, so hochproblematisch ich den israelbezogenen Anti-Judaismus oder Antisemitismus, korrekter, den israelbezogenen Antisemitismus sehe, genauso hochproblematisch finde ich den palästinabezogenen Islamhass, der ja auch jetzt aufkommt. Und dass manche denken, ja, Hamas gleicht die Palästinenser. Mhm. Muss immer klar machen, die offizielle politische Vertretung der Palästinenser ist die palästinensische Autonomiebehörde. Das ist die Fatah, das ist Abbas.
Aber und auch im Gaza, da hat doch die Mehrheit die Hamas gewählt 2007.
Ja, aber die PA ist, es gibt ja keine Einheitsregierung. Die okay. PA, die palästinensische Autonomiebehörde, ist de facto repräsentiert durch Abbas. Okay. Und letztendlich hat natürlich auch die PA auch immer noch den Anspruch, auch für den Gazastreifen zuständig zu sein. Und wenn man sieht, die äußert sich natürlich sehr verspätet, aber sehr distanziert und mischt nicht mit. Also man kann jetzt nicht sagen, ganz Palästina jubelt jetzt der Hamas zu und sagt, jawohl, geschlossen ist der Hamas. Es gibt durchaus auch innerpalästinensisch ein Abrücken weil man wirklich auch erschrickt vor dem Terror der Hamas. Und ja, und auch bei den arabischen Israelis, also ich merke eben nicht, und ich glaube, das ist das Interessante, ich glaube, du sitzt ja in Deutschland, wir hatten ja im Vorgespräch auch erzählt, ich glaube, in Deutschland wirkt die Sache noch mal viel aufgepeitschter als hier im Land.
Ja,
also
ja,
hier, also hier, hier im Land, also auch in der Westbank. Ich kann dir ein Beispiel geben. Ja, wir haben ja viele Arbeiter aus Bethlehem. Unser Schreiner zum Beispiel, der jetzt unser Refektorium macht. Wir sind ja, wir haben die große Renovierung. Du, die haben nur eine Sorge. Da geht's um die Arbeitsplätze. Sie wollen ihre Familie ernähren. Die haben nur einen Wunsch, wieder Frieden und Geld verdienen. Und die haben jetzt keine Lust hier jetzt nach dem Motto, jetzt den neuen Krieg. Weil dann sagen sie auch ganz offen, dann verarmen wir so wie in Gaza, wie soll es da weitergehen? Also viele Leute denken sehr, sehr pragmatisch und sagen natürlich ja. Und das muss man sagen, das Ja, aber gibt es bei Palästinensern. Die Palästinenser sagen natürlich schon. Und natürlich, wir können gerne auf diese ganz grundsätzliche Frage gehen. Es muss natürlich eine Lösung geben. Wie ist die Zukunft der Palästinenser hier im Nahostkonflikt? Ich meine, die Besatzung, natürlich ist das nichts, was wirklich zukunftsträchtig ist. Natürlich gibt es die Diskriminierung, gibt es die Marginalisierung, gibt es das alle. Aber ich würde schon sagen, und das höre ich jetzt auch bei unseren Angestellten, die schon sagen, ja, natürlich Freiheitskampf, aber bitte nicht so.
Okay.
Deswegen, ich finde es auch unfair, ich muss auch mal sagen. Also es ist wirklich auch gemein und wirklich bösartig, jedem Palästinenser zu unterstellen, dass er quasi tief im Herzen Hamas-Fan ist.
Okay.
Ich kenne sehr, sehr, sehr viele Palästinenser, Christen sowieso, aber auch Muslime, die momentan geschockt sind von dem, was die Hamas macht.
Da würde ich noch mal gern nachfragen. Ich höre jetzt in deutschen Diskussionen, die ich persönlich führe mit Menschen, die wissen, du hast mal in Israel gelebt, du hast Kontakte dahin, wie schätzt du das ein? Und nach 3-4 Fragen, Austausch, Sätzen kommt dann ganz häufig, und da läuft es mir kalt den Rücken runter, die Aussage, ja, ja, der Hamas-Angriff war schlimm, aber die Israelis sind doch schuld daran.
Boah.
Genau,
boah. Ja,
also man will ein komplexes Thema in einem Satz dann irgendwie erklärt haben, habe ich immer den Eindruck.
Genau, ich meine, ich kenne natürlich auch die andere Seite, die dann auch sagen, Israel sozusagen hat jetzt jedes Recht der Selbstverteidigung, egal wie, da gelten auch keine Menschenrechte mehr, nach dem Motto, Frieden können wir nachfahren, jetzt müssen wir die Hamas vernichten und Gaza darf es nicht mehr geben. Und Palästinenser haben gezeigt, sie sind keine Menschen, sondern Tiere in Menschengestalt.
Genau,
die Aussagen gibt es auch. Also wir können sozusagen beide Seiten. Das sind diese, sagen wir, höflich unterkomplexen Stellungnahmen und Diskussionen. Ich werde momentan sehr stark angegriffen aus Deutschland, eher von dem, was ich jetzt geschildert habe, die Leute, die mir sagen, warum mein Profilbild keine Israel-Flagge ist und warum wir als Kirche sozusagen nicht ganz eindeutig uns auf eine Seite stellen.
Und was antwortest du?
Ich würde auch sagen, nee, es gibt einfach Menschen auf beiden Seiten, die wirklich mit dem Konflikt gar nichts zu tun haben, die einfach Opfer sind. Also was wir schon genannt haben. Was hat eine philippinische Arbeitsmigrantin mit dem Konflikt zu tun? Die will einfach nur Geld verdienen für ihre Familie. Was hat ein christlicher Palästinenser im Gazastreifen mit dem Konflikt zu tun? Ich kann für die Hand ins Feuer legen, da hat keiner eine Rakete mitgebastelt oder abgeschossen. Das ist, also, und genau, und da, ich meine, diese unschuldige Zivilbevölkerung oder Kinder, ich meine, was haben Kinder damit zu tun? Was hat ein dreijähriges Kind damit zu tun? Egal ob israelisch oder palästinensisch. Also ich meine, das ist ja dieser Horror, wo ich dann ja auch sage, auch jetzt in dieser schwierigen Phase, was ich auch in guten Zeiten sage. Guten Zeiten hört das jeder gerne. Klingt das toll. Jetzt will das keiner hören. Was ich immer wieder sage. Wir als Kloster, ich als Abt dieses Klosters, wir sind weder pro-israelisch noch pro-palästinensisch, sondern pro-Mensch. Und diese Haltung halte ich auch jetzt aufrecht. Ich sage, in guten Zeiten kriege ich dafür Applaus. Oh ja, das hat er schön gesagt, toll und so. Jetzt will das keiner hören. Jetzt geht's nicht pro Mensch. Jetzt geht's darum, auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen, schwarz oder weiß. Nach dem Motto, jetzt wird dualistisch das Feld abgesteckt. Wo gehörst du hin? Jetzt bekenne Farbe. Entweder oder. Du kannst nicht mit beiden Seiten sein. Das geht nicht. Und die Äquidistanz ist Feigheit und Verlogenheit. Und also, du, was ich mir alles anhören muss, übrigens wohlgemerkt alles aus Deutschland. Ne? Hier im Land ist es differenzierter, aber in Deutschland, wenn die Leute da gemütlich dann die Tasten hauen und ich denke, ja, Leute, ich sitze hier wirklich und ihr erklärt mir die Welt, kann ich auch jetzt sagen, also bitte sein lassen, meine Lebenszeit ist mir zu schade, um mir solche besserwisserischen E-Mails anzutun. Und manche sind sogar noch wirklich, den schreiben dann noch nach. Haben Sie meine E-Mail nicht bekommen, ich warte immer noch auf eine Reaktion. Denke ich, ja Leute, geht's noch? Also du willst auf dein Geseier und auf deinen Sermon und auf dein besserwisches mir die Welt erklären eigentlich noch eine ernsthafte Antwort. Ich bin hier mittendrin vor Ort. Ich habe hier tagtäglich wirklich mit dem Konflikt zu tun. Du, pass mal auf, mach dir daheim noch ein Bier auf und lass mich in Ruhe. Und wirklich, und störe mich nicht mit wirklich deinem. Ja, also das ist wirklich, also da muss ich wirklich sagen, also ich bewundere auch manche, wie sehr sie von sich überzeugt sind. Also ich würde mich schämen, jemanden in einem Konfliktgebiet die Welt zu erklären. Und ich habe das Gefühl, das sind ja auch gar nicht Leute, wohlgemerkt, die schon, was ich, 30 Mal hier waren und eine Expertise haben. Ja, sondern das sind dieselben Leute, die ja bis vor kurzem allen noch Virologen waren, ne? Also und zu Corona eine Meinung hatten. Also es ist immer Wahnsinn. Also diesen Menschentyp werde ich bis heute nicht verstehen. Sag ich, ihr Leute, genau, also bitte, auch Aufruf hier auf dem Podcast, bitte schreiben Sie mir nicht.
Ja. Ihr dürft mir schreiben und mal gucken, ob ihr
genau. Nee, aber jetzt habe ich die Frage aus
dem Oh Mensch, ja, mit der, du hast sie quasi gegeben, diese Sache, wenn dann Leute sagen, naja, die Hamas hat keine andere Wahl, die muss so reagieren, weil Israel sozusagen der Böse ist, wo die natürlich provozieren wollen und jetzt musst du Position ergreifen.
Ja,
bist du
genau.
Für Palästina, dann bist du quasi antijudäisch oder antisemitisch oder bist du für Israel, dann hast du die ganze palästinensische Sache nicht verstanden. Ja.
Genau. Nein, also da kann ich sagen, also da ist meine Position auch. Natürlich, also aber ich sag mal, lass uns gerne über, wenn du magst, über wirklich diesen Nahostkonflikt, die Grundfrage der Sympathien. Weiß nicht, ob du die Frage stellen wolltest, wenn ich stelle, also weil die Frage, die dahinter steht, die du jetzt sozusagen aufmachst, ist ja die der Empathie. Und ich muss sagen, warum, was meine ich mit diesem Pro-Mensch? Ist wirklich, dass ich Empathien habe, wirklich für beide Seiten.
Ja.
Und was ich jetzt halt erlebe, ist, dass beide Seiten ins tiefste Mark getroffen werden und wirklich beide Seiten gerade ganz stark traumatisiert werden. Weil ich fange jetzt mal an, ich glaube, ich habe das ja schon oft erzählt, wahrscheinlich wiederhole ich, wahrscheinlich kommt es bei jedem Podcast vor, den wir machen, aber es ist einfach bei den Israelis, vor allem bei den jüdischen Israelis natürlich, diese Grundsehnsucht nach Sicherheit. Einfach Israel, dieses Land als eine Lebensversicherung, dass den Enkeln nicht passiert, was den Großeltern passiert ist. Einfach diese Grundsehnsucht, nie mehr Auschwitz heißt nie mehr Opfer sein, heißt nie mehr wehrlos sein, das heißt nie mehr unsicher sein, sondern wehrhaft die Sicherheit verteidigen. Das ist eine ganz, ganz, ganz tiefe, große Grundsehnsucht der Menschen hier in Israel. So, und natürlich diese Grundsehnsucht wurde ihnen gerade genommen, wurde total erschüttert durch natürlich diesen barbarischen Angriff der Hamas, der sozusagen, ja, eben wo sie sich total als schutzlos erlebt haben und wo ihre eigene Regierung versagt hat, konnte ihnen eben die Sicherheit nicht geben. So, das heißt, wir müssen, wenn wir über Frieden reden, müssen wir darüber reden, wie kann Israel sicher sein? Wie kann Israel diese Sehnsucht stillen? Auf der anderen Seite haben wir die ganz große, tiefe Grundsehnsucht der Palästinenser nach Freiheit. Einfach nach der eigenen Souveränität, eben auch im internationalen Recht, das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Der Heilige Stuhl, die katholische Kirche, ist da großer Fan von, pocht da immer wieder drauf. Das heißt, allgemein. Also es gibt ja Staaten, die sind nur vom Heiligen Stuhl anerkannt, wie Taiwan. Zum Beispiel Taiwan, deswegen mag China in Anführungszeichen mögen, ironisch die katholische Kirche, weil die katholische Kirche sagt, wenn Taiwan ein eigener Staat sein will, klar, erkennen wir an, kein Thema. Mhm. Deutschland macht das ja nicht aus Wirtschaft, aber eben das ist sozusagen, der Heilige Stuhl ist immer sehr schnell, die sagen, wenn jemand ein eigener Staat sein will, kein Thema, sind wir dabei, gibt es Anerkennung. Okay. Und so ist halt eben auch, genau, jedes Volk hat das Recht auf das Selbstbestimmungsrecht, souverän zu sein, eine eigene Währung auch zum Beispiel zu haben, und so weiter. Und das ist eben die große Sehnsucht, die den Palästinensern eben versagt ist in dieser Form, diese große Freiheitssehnsucht. Und was sie jetzt halt erleben, dadurch, dass sie ja in Gaza aufgefordert werden, den Norden zu verlassen, den Süden zu geben, ist ja, dass sie quasi nochmal eingeschränkt werden dieser Sehnsucht nach Freiheit, sondern erleben, okay, wir werden jetzt noch mehr zusammengedrängt, noch mehr eigentlich unserer Freiheit beraubt. Mhm. Wie gesagt, und das ist, glaube ich, jetzt, vor dem wir stehen. Und da gibt es jetzt eben kein richtig oder falsch. Natürlich jetzt richtig klar, wenn man sagt, es gibt klar, es gibt das Selbstverteidigungsrecht der Israelis, was die Hamas gemacht haben. Die Israelis haben allen Recht, die Hamas zu entwaffnen und so weiter. Alles klar. Aber ich glaube, es geht hier um diese emotionale Situation, der wir sind. Mhm. Also quasi die Israelis sehen ihr großes Projekt Sicherheit in Gefahr, sind dort quasi gerade verwundet bis ja ins Herzinnere durch den 7. Oktober. Und die Palästinenser, die ja träumen von Freiheit, von Souveränität, werden jetzt halt besonders im Gaza-Streifen, halt verwundet bis ins Herzinnere in dieser Sehnsucht, weil ihnen jetzt sozusagen auf diesem reduzierten Territorium nochmal Territorium weggenommen wird. Und das ist, glaube ich, jetzt etwas, was diesen Krieg und die Situation so unglaublich toxisch macht, weil wir reden hier nicht über rationale Geschichten. Und deswegen sage ich auch mal dieses sozusagen, okay, was die Strategie der Hamas, was die Strategie der IDF, was hin und her, sondern wir reden jetzt, was ganz tief Biografien verwundet. Mhm. Mhm. Und natürlich, klar, mit den Toten, natürlich alles, was damit noch da zusammenhängt, diese Hilflosigkeit. Und deswegen glaube ich, wenn das alles irgendwie rum ist, brauche es dringend, 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 dringend einen Neuanlauf für einen echten Nahostfriedensprozess, wo das beides für mich auf den Tisch muss. Wie kann Israel sicher sein und wie können die Palästinenser frei sein und wie geht das beides zusammen? Das ist die große Herausforderung.
Ja. Passt ein gutes Schlusswort. Ich will trotzdem noch mal nachhaken. Was ist das dann? Die Zwei-Staaten-Lösung oder die Ein-Staaten-Lösung wird ja auch diskutiert.
Genau, ich glaube, die Ein-Staaten-Lösung wäre die visionärere.
Genau.
Die wäre, wenn wir glauben an das Gute im Menschen, dass man sagt, hey, wir sind alle Menschen, lass uns unter einem Staat leben. Wir können ja quasi, keine Ahnung, ein zweisprachiger Staat sein. Keine Ahnung, mit vielleicht sogar zwei Kammern, eine arabisch, eine hebräisch sprechenden Kammer. Man könnte ja da ganz, ganz träumen, wie das alles wunderbar sein kann, wie auch immer, keine Ahnung, mit kommunaler Selbstverwaltung, wo man dann sagt, okay, gewissen Orten sind die Bürgermeister entweder Palästinenser oder Israelis, also wo könnte man alles.
Wie in Haifa, oder? Da ist es doch so. Da ist immer der eine Bürgermeister jüdisch und der Stellvertreter arabisch, aber, und dann wechselt. Aber es sind halt beides Israelis.
Genau. Aber wenn du auch siehst, ne, aber der Punkt, ja, Haifa wird immer wieder genannt, aber ich war jetzt auch in meinem Leben schon zu oft in Haifa. Da ist das Image auch besser als die Realität, muss man leider auch sagen. Also dieses, auch Haifa ist sehr fragmentiert. Es ist halt nicht die visionäre Lösung. Es scheint mir aber die menschmachbarste, realistischste Lösung zu sein, ist die Zwei-Staaten-Lösung. Okay. Weil die Zwei-Staaten-Lösung in meinen Augen die einzige ist, die genau diese beiden Sehnsüchte miteinander vereint. Mhm. Nämlich ein Staat mit einer klaren jüdischen Bevölkerungsmehrheit, der hochmodern in seiner Landesverteidigung ist, der wirklich Sicherheit gewährt und eben ein eigener Staat. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass der entmilitarisiert ist. Also eben, weil eben es ja um diese Quadratur des Kreises geht, Sicherheit und Freiheit, der aber souverän ist, ein echter Palästinenserstaat, mit eigener Währung, mit eigener Staatsbürgerschaft, eigener Souveränität, der aber natürlich ganz klar so sein muss, dass Israel eben sich nicht gefährdet fühlt. Also es darf natürlich jetzt, das ist mir auch klar, also eben. Dann, aber ich glaube, das ist der Punkt. Man müsste diese Zwei-Staaten-Lösung genau schauen, dass diese zwei Staaten dieses beide ineinander vereinen. Dass eben dieser palästinensische Staat nicht zu einem Sicherheitsrisiko für die Israelis wird.
Ja.
Und dass der israelische Staat nicht zu einem Freiheitsrisiko für die Palästinenser wird. Momentan müssten wir sagen, leben wir leider in dieser Situation, dass ja die Palästinenser die Sicherheit der Israelis in Frage stellen, in großen Teilen, wenn wir Hamas, Dschihad, Islamia denken, und die Israelis stellen halt die Freiheit der Palästinenser in Frage durch die Besatzungspolitik. Und wir beides kommen, tut, glaube ich, beiden nicht gut. Und ja.
Wir kommen zum Ende. Noch mal eine Einschätzung, auch persönlich. Wie glaubst du, wird jetzt dieser Konflikt zwischen Hamas und Israel enden?
Ich hoffe, ja, möglichst unblutig, mit möglichst wenigen weiteren Toten. Das ist einfach, wie gesagt, dieses pro Mensch. Jeder Getötete ist ein Mosaikstein Leid mehr, eine Biografie, die zerstört ist mehr, Trauer, Angst mehr. Ich hoffe natürlich, dass es irgendwie auch eine visionäre Lösung gibt. Ich würde mich freuen, wenn es Israel gelingt, vielleicht auch mit einer internationalen Hilfe, die Hamas zu entwaffnen, die also sozusagen da auch ein ganz klar zu machen, dass das nicht akzeptabel ist. Und ja, und hoffe einfach, wie gesagt, wenn und durch, also vielleicht, was ich zuallererst hoffe, ist, dass die Geiseln freikommen. Und zwar lebend. Das ist wirklich etwas, was mich auch beschäftigt. Und ich hoffe tatsächlich auch, dass das dazu führt, dass eben nicht diese Reaktion, die dann ganz am Anfang kam, ja, wir werden jetzt Gaza vernichten, die Steinzeit zurückbomben. Also all das würde ich für fatal halten. Das, darauf hoffe ich, dass es dazu eben nicht kommt, sondern dass man in großer, besonderer, rationaler Art und Weise erstmal schaut, wenn man Leben retten kann, dass man Leben rettet, die Geiseln, und dass man wirklich ja irgendwie schaut, dass man die Hamas entwaffnen kann, wie auch immer, und dass es dann wirklich zu einem echten Nahostfriedensprozess kommt und dass man sich nicht immer drückt davor mit den, ja, wir haben ja keine Partner und hin und her, und sich gegenseitig dämonisierten hin und her. Und ich hoffe wirklich dann auf israelischer Seite, dass diese Siedler nie mehr in irgendeine Regierung kommen. Also ich hoffe wirklich, dass die Israelis, die Wählerinnen und Wähler die Schnauze voll haben von diesen Rechtsradikalen. Weil das, wie gesagt, gehört auch zur Wahrheit. Diese israelische Regierung hat eben diesen Staat auch in dieses Elend mit hineingesteuert.
Du sprichst von Hoffnung, hast gesagt nochmal, pro Mensch ist deine Position, die von eurem Kloster, da agiert ihr auch. Pro Mensch können Christen, wir sind ja Sachen oder Experten in Sache Vergebung, Gnade, Versöhnung, Liebe, aufeinander zugehen. Können wir Christen oder die Christen im Heiligen Land auch eine Vermittlerrolle einnehmen, pro Mensch in diesem Konflikt?
Genau, also ich glaube, Vermittler finde ich schwierig, dafür sind wir prozentual viel zu wenige. Okay. Also wir sind 1-2%, je nachdem, ob man die Migranten mitrechnet oder nicht. Stell dir vor, eine Turnhalle, 100 Leute und ein oder zwei Leute, das wären ja die Christen, sollen dann irgendwie vermitteln zwischen die 98 anderen, die da sind. Also
und vor allem rumschreien und rumdiskutieren.
Ja,
und
genau. Also das, glaube ich, ist auch nicht unsere Aufgabe. Ich glaube, unsere Aufgabe ist es, glaubwürdiger Christen zu sein. Und wirklich, weil die Christen sind überall. Wie gesagt, die Christen sind im Gaza, die Christen sind um den Gazastreifen herum, die Christen sind in den Flüchtlingslagern, die Christen sind die Migranten, die Christen haben jüdische Ehepartner, muslimische Ehepartner. Also das ist, Christen sind wirklich überall und quasi überall mit Betroffene. Und das ist erst was wirklich sozusagen diese Empathie wecken, zu beten. Und was ich ganz wichtig finde, dass wir ernst nehmen, und das praktizieren wir auch für die Täter zu beten. Also eben nicht im Gebet, das ja auch mal das, ja, wir sind mit den Opfern und mit den, na klar sind wir mit den Opfern, natürlich sind wir mit den Trauernden. Aber was mir in diesem Moment auch wieder kommt, ist auch ganz wichtig, und das ist jetzt für mich der Ernstfall der Feindesliebe auch. Dass wir auch für die Täter beten. Das tun wir auch täglich auf dem Zion. Nämlich, ich sag mal, für die Opfer kannst du ja irgendwie Hoffnung haben. Ich glaube an einen barmherzigen Gott. Ich meine, so ein Kind, was da ermordet wird, also bin ich überzeugt, natürlich kommt das in den Himmel. Natürlich ist das, ich meine, also ich meine, wenn es durch menschliche Perversität ermordet wird, dann sag mal, da habe ich wenig Sorge um das ewige Leben dieser. Aber wirklich, und das meine ich so, wo ich wirklich Sorge habe, wenn ein Mensch so sich versündigt, jetzt theologisch gesprochen, so eine enorme Schuld auf sich lädt, dass er gewaltsam, grausam das Leben eines Mitmenschen beendet. Das ist eine unfassbare Schuld, eine unfassbare Sünde. Das ist wirklich Blasphemie. Und ich sage bewusst Blasphemie, weil Juden, Christen, Muslime, wir glauben gemeinsam, dass jeder Mensch als Abbild Gottes geschaffen ist. Das heißt, ich vernichte Abbilder Gottes. Ich vernichte eigentlich, ja, das Heiligste, was es gibt hier auf Erden, wirklich Menschen. Und da wirklich zu sagen, ich hoffe, dass sie erkennen, was sie getan haben, es bitter bereuen und um Vergebung flehen und dass sie einen barmherzigen Gott finden.
Bei aller Schwere, bei aller Trauer, bei aller Ratlosigkeit an mancher Stelle, wenn man auf diesen Konflikt und diese, du hast es gesagt, diesen Tabubruch, diese unfassbare Eskalation blickt, man spürt ja auch die Hoffnung ab. Und das finde ich ist ein schönes Danke. Schlusswort oder ein schöner Ausblick, dass du hoffnungsvoll bist. Und so erkenne ich dich, so erlebe ich dich auch. Ich glaube auch, du bist voller Hoffnung eben wieder in deine Heimat zurückgekehrt und bist nicht in Italien und Rom geblieben. Du hast gesagt, meine Heimat, meine Menschen, meine Anvertrauten brauchen mich und ich gehe da in der Dunkelheit voller Hoffnung hin, oder? Das ist, glaube ich, die richtige Einschätzung.
Das kann ich ehrlich sagen. Also ich gehöre hier hin. Ich bin auch wirklich... Also war meine erste Reaktion, wo ich dann am Mittwochabend bei unseren Studierenden war, habe gesagt, ich bin überglücklich, wieder daheim zu sein bei euch. Und das war jetzt kein komischer Spruch oder so, sondern wirklich, ich bin gerne hier. Und es gibt eben genau diese Hoffnungsmomente. Ich bin auch überzeugt, dass Gott ja seine schützende Hand doch über allem hält. Und das ist mir auch wichtig. Natürlich, viele stellen jetzt die Frage, ja, wo ist denn Gott? Wie kann Gott das zulassen? Hin und her muss man wirklich sagen, wir reden hier wirklich von menschenverursachtem Leid. Ich glaube halt, dass Gott uns diese Freiheit geschenkt hat. Und hier geht's halt eben nicht. Und ich glaube, hier geht's eben nicht um Unglücke, wo man sagt, okay, wir stehen irgendwie wie bei Erdbeben oder so, wo wir wirklich manchmal sagen, ja, gut, da kann man sagen, warum bauen Leute unbedingt Häuser in seismisch aktive Regionen? Aber klar, man kann alles entschuldigen irgendwie. Aber hier würde ich wirklich sagen, der arme Gott, also den jetzt viele schuldig machen, muss sagen, wirklich, das ist menschengemachtes Leid. Menschen machen anderen Menschen das Leben zur Hölle. Und da glaube ich auch wirklich, dass Gott, um es jetzt mal menschlich auszudrücken, glaube ich, voller Trauer und Leid hier hinguckt. und entsetzt ist, was wir Menschen uns gegenseitig antun. Dass er, das hoffe ich, in der Lage ist, die Herzen der Menschen zu bekehren.
Vielen, vielen Dank, lieber Nikodemus, dass du dir in diesen hektischen, schlimmen Tagen, die auch für dich, wir haben es gehört, wirklich schmerzhaft sind, Zeit genommen hast. Und wirklich, ich sage es nicht nur, sondern es ist tatsächlich so, ich denke an dich, an euch, an die vielen Menschen, die voller Hoffnung in diesem Land leben und Gutes tun im Heiligen Land. Und ich denke an euch nicht nur, sondern ich bete auch für euch, für dich und für dieses Land und auch für beide Seiten. Voller Hoffnung.
Danke.
Danke, danke und pass auf dich auf und bleib behütet, mein Lieber.
Danke. Ja. Das wünsche ich dir auch und liebe Grüße an alle Hörerinnen und Hörer aus
Vielen
Jerusalem.
Dank. Das war ein interessanter Podcast, denke ich. Und es hilft, in diesem komplexen Nahostkonflikt mit Experten zu reden. Danke nochmals an dich, lieber Nikodemus Schnabel, für deine Einblicke und Einschätzungen. Wenn euch ein Thema beschäftigt oder ihr eine Persönlichkeit kennt, die mal mein Gast sein soll, meldet euch via Insta, Facebook oder schreibt unter den Podcast oder mailt an boehm@andreasgemeinde.de. Ich versuche dann, Thema und oder Gast möglich zu machen. Ihr könnt also gespannt sein, wer das nächste Mal mein Gast und zu welchem Thema es sein wird. Bis dahin, Shalom und Salam. Bleibt behütet, herzlichst euer Carsten.